Also ich möchte jetzt über Schlafstörungen sprechen. Zunächst einmal möchte ich definieren, was normaler Schlaf bedeutet. Also was ist denn normal und was ist nicht normal? Junge Babys, man erwartet, dass sie den meisten tagsüber fast den ganzen Tag schlafen. Und im Alter von 10 bis 12 Wochen werden sie nachts mehr schlafen. Und bis sie 4 Jahre alt sind, werden sie tagsüber ab und zu mal ein Nickerchen halten. Und ab 5 schlafen die Kinder dann weniger tagsüber. Also es ist immer total persönlich und von dem Kind abhängig, wie viel Schlaf dieses Kind braucht. Ich möchte darüber sprechen, was während dem Schlafen eigentlich passiert. Also ich werde versuchen, es zu vereinfachen, weil es ganz kompliziert ist. Es gibt hier unterschiedliche Neurotransmitter, die involviert sind in dem Schlafprozess. Und wir haben auch bestimmte Transmitter, die den Schlaf verhindern. Also wir haben Cortisol. Das ist wichtig im Tag. Dadurch ist man aktiver. Also Cortisol ist dann nachts über unterdrückt und dann kann man besser schlafen. Also es gibt unterschiedliche Phasen des Schlafes und das ist wichtig. Also wir haben Phase 1, das hier handelt sich nur um ein paar Minuten, dass man atmet geringer und der Herzschlag beruhigt sich. In Phase 2 ist auch der Körpertemperatur reduziert. Und dann haben wir Phase 3. Hier haben wir eine tiefere Schlafphase und die ist sehr wichtig, weil hier kann man sich erholen und hier wird auch das System reaktiviert. Und dann haben wir die REM-Phase, Rapid Eye Movement. Hier bewegt man sich selber nicht, aber die Augen bewegen sich und die Herzrate geht wieder hoch. Also der Körper, der ist wach, aber man schläft dann doch irgendwie. Und diese Schlafphase ist sehr, sehr wichtig, um sich an Sachen zu erinnern und das Erfahrene zu verarbeiten. Und diese Zyklen, diese Schlafphasen, die wiederholen sich mehrfach in der Nacht. Also die Leitlinie. Also hier haben wir unterschiedliche Fachliteratur verwendet und wir haben uns vor allem auf Schlafprobleme und Schlafstörungen bei PMD konzentriert. Also die Prävalenzrate lag zwischen 24% und 46%. Es gab eine Umfrage, eine Weltwaage-Umfrage und wir haben gesehen, dass wir eine hohe Prävalenz haben, 59%. Was für Schlafstörungen gibt es? Also es fällt den Patienten schwer einzuschlafen oder die Patienten, die Betroffenen, die wachen oft auf oder sie sind in der Nacht unruhig, sie bewegen sich oft, sie sind inkontinent, sie haben das bedeutet, dass sie nachtwandeln, sie knirschen mit den Zähnen. Also die jungen Personen, sie haben Schwierigkeiten einzuschlafen und wachen auch oft auf. Und bei den älteren Patienten haben wir haben wir dann Parasomnie zum Beispiel. Also wir haben ja auch Komorbiditäten und wir haben eine Korrelation zwischen Epilepsie und Schlafprobleme. Dann haben wir die somatische Situation wie Reflux. Das ist wichtig, dass wir uns die körperliche Situation angucken. Und dann haben wir psychologische Komorbiditäten, die zu Schlafstörungen führen können, bipolare Störungen. Und dann gibt es auch die Medikation, die Medikamente als eine Art Komorbidität. Also wir müssen uns die Situation genau angucken. Also für Eltern, wenn das Kind nicht schlafen kann, bedeutet das, dass sie selbst auch nicht schlafen können. Also sie müssen sich auch ausruhen, damit sie auch in der Familie einigermaßen ausgeglichen und ausgeruht sind. Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, es ist gut, wenn sie ein Schlaftagebuch führen für mindestens 2 Wochen. Und es ist sehr wichtig, dass wir wissen, wie alt die betroffene Person ist. Ich möchte jetzt auch über nicht pharmakologische Optionen sprechen, weil das ist die Grundlage. Also bevor man mit der medizinischen anfängt. Also es gibt unterschiedliche Verhaltensprobleme. Strategien, die man durchführen kann. Also was sehr wichtig ist, ist, dass man einen aktiven Tagesablauf hat und genug rausgeht ans Tageslicht. Wir brauchen dann auch eine Art Phase-out für mentale und physische Aktivitäten im Abend. Und es ist gut, dass wenn man eine gute Routine hat für das Schlafengehen. Man sollte immer zur gleichen Zeit zum Bett gehen, mehr oder weniger, und eine gute Routine haben, also die gleichen Objekte, Fotos oder Bilder verwenden. Man sollte dunkles Licht verwenden. Also manchmal gibt es Probleme mit dem Tag- und Nachtzyklus aufgrund des elektrischen Lichts. Also es gibt physiologische Gründe. Man könnte vielleicht Magen-Darm-Probleme haben oder vielleicht bestimmte Medikamente oder andere Komorbiditäten. Also wenn man geringe Serum-Ferritin-Werte hat, könnte das auch ein Auslöser sein. Und das letzte nicht pharmakologische Möglichkeit ist, dass man bestimmte geistige Beeinträchtigung hat, und hier könnte man Untersuchungen durchführen. Wie sieht es mit der pharmakologischen Behandlung an? Man könnte Melatonin verwenden. Ich habe andere Medikamente, die in den Schlafzyklus eingreifen. Ich habe die unterschiedlichen Phasen besprochen. Also Ihr Kind schläft ein, aber es ist kein natürlicher Schlaf. Und das ist wichtig, dass Sie das wissen. Also Sie können natürlich diese Medikamente verwenden, aber Sie sollten das nicht Langzeit, also über eine längere Zeit machen. Also ich möchte hier zusammenfassen. Man muss sich die neuropsychiatrischen Gründe angucken und das Umfeld. Es gibt ja auch einen bestimmten Zustand. Die geistige Gesundheit muss untersucht werden. Und dann geht es hier auch um Schlafhygiene und um das Verhalten. Also man braucht hier immer einen strukturierten Tagesablauf. Und für jeder, der gerne Fragen stellen will, ich bin später noch da.